Herzlich willkommen zum Podcast Wettlauf zum Nullpunkt von LNCU Extrem. Also, heute haben wir ein Thema, das sich fast wie eine Abenteuergeschichte liest. Stell dir mal einen Wettlauf vor, so richtig dramatisch, wie damals der zum Südpol zwischen Amundsen und Scott. Aber das Ziel ist kein Ort, sondern eine Temperatur, die man sich kaum vorstellen kann. Der absolute Nullpunkt bei minus 273,15 Grad Celsius.
Genau. Und in diesem Rennen gibt es zwei, ja, erbitterte Konkurrenten.
Da haben wir einmal den Schotten James Duer und auf der anderen Seite den Niederländer Heike Kamerlingh-Honnes. Und ihre Mission? Das war sozusagen der letzte große Gipfel. Das allerletzte Gas zu verflüssigen, das sich noch weigerte. Um aber zu verstehen, warum das so eine riesige Sache war, müssen wir vielleicht mal kurz zurückschauen, oder? Wie war die Ausgangslage?
Also, man wusste schon einiges. Der große Michael Faraday, der hatte ja bereits gezeigt, dass man Gase verflüssigen kann.
Einfach nur mit Druck, richtig?
Genau, einfach stark zusammendrücken. Aber es gab da ein paar Gase, Sauerstoff, Stickstoff, Wasserstoff. Die haben sich einfach hartnäckig geweigert. Man nannte die deshalb auch die ewigen Gase. Man dachte wirklich, die bleiben für immer gasförmig.
Okay. Und wie kam dann der Durchbruch?
Der kam von einem Theoretiker, Johannes Diederik van der Waals. Und seine Erkenntnis war revolutionär. Er hat gesagt, Druck allein reicht nicht.
Du musst die Gase auch unter eine ganz bestimmte kritische Temperatur abkühlen.
Kannst du das vielleicht ein bisschen anschaulicher machen?
Ja, stell dir das vor wie eine Klasse voller hyperaktiver Kinder. Es reicht nicht, die einfach in einen kleineren Raum zu sperren. Die rennen trotzdem weiter.
Du musst sie zuerst beruhigen, also abkühlen. Erst dann kannst du sie eng zusammenbringen, sodass sie eine Gruppe bilden. Und das ist dann eben die Flüssigkeit.
Das ist eine super Analogie. Und mit diesem Wissen, also mit dieser neuen Taktik, da beginnt dann das eigentliche Rennen.
Exakt.
Zuerst fällt der Sauerstoff bei minus 183 Grad, dann der Stickstoff bei minus 196. Aber das war alles andere als ungefährlich.
Oh ja. Das war lebensgefährlich. Wir reden hier von Drücken, die das 180-fache des normalen Atmosphärendrucks waren.
Unfassbar.
Und die Glasapparaturen, die wurden durch die extreme Kälte halt so spröde wie Eierschalen. Die sind dann oft einfach explodiert wie Granaten.
Das hatte ja auch menschliche Folgen, oder?
Absolut. Assistenten von Deber haben bei solchen Unfällen Augen verloren. Das Labor von Onnes musste sogar mal für 2 Jahre dicht machen, aus Sicherheitsgründen.
Wahnsinn. Und in diesem gefährlichen Spiel lag Deva ja anfangs vorne.
Ja, hatte er. Deva war brillant, aber auch ein ziemlicher Hitzkopf und Geheimniskrämer. Er hat 1898 den riesigen Durchbruch geschafft.
Die Verflüssigung von Wasserstoff.
Genau, bei minus 252 Grad. Dafür hat er übrigens die Vakuumflasche erfunden, die wir heute als Thermoskanne kennen. Die Deva-Flasche.
Und Onnes? Der war ja ein ganz anderer Typ.
Komplett anders. Onnes hatte in Leiden eine riesige, man könnte sagen, Kältefabrik. Er war der Manager mit dutzenden Mitarbeitern, Deva der einsame Erfinder. Und dieser Unterschied sollte am Ende entscheiden, weil es noch einen letzten Gipfel gab, den Mount Everest der Kältephysik. Helium.
Genau. Und hier spitzt sich dann alles zu. Onnes bereitet seinen großen Versuch ja generalstabsmäßig vor. Wie lief dieser entscheidende Tag ab?
Das war ein Marathon. Es ging früh morgens los. Den ganzen Tag lang. Maschine um Maschine wurde zugeschaltet, um das Helium immer weiter runterzukühlen.
Und stundenlang passiert erstmal nichts.
Nichts. Die Temperatur sank und sank, aber das Helium blieb Gas. Die waren schon total frustriert. Erst am Abend, nach fast 14 Stunden, da bemerkt ein Kollege, dass irgendwas im Behälter anders aussieht.
Und dann?
Onnes hält eine Lampe dran und plötzlich sehen sie es. Ganz unten im Gefäß eine winzige Menge einer klaren, blubbernden Flüssigkeit.
Flüssiges Helium.
Flüssiges Helium. Nur 4 Grad über dem absoluten Nullpunkt.
Das Rennen war gewonnen.
Damit hat Onnes also seine Flagge am Südpol der Kälte aufgestellt. Man könnte ja meinen, das ist das Ende der Geschichte. Mission erfüllt.
Könnte man. Aber jetzt, genau hier, beginnt eigentlich der faszinierendste Teil.
Okay, Onnes hatte ja jetzt dieses flüssige Helium. Ein Werkzeug, das niemand sonst hatte. Und er fing an zu forschen, was mit Materialien bei diesen Temperaturen passiert. Und 1911 stolpert er über etwas, das absolut niemand erwartet hat.
Und zwar?
Er misst den elektrischen Widerstand von Quecksilber. Und er sieht, wie der bei exakt 4,2 Grad über dem Nullpunkt plötzlich auf Null fällt.
Nicht fast Null, sondern komplett Null.
Komplett Null. Der Strom floss ohne jeden Widerstand, ohne jeden Verlust. Er hatte die Supraleitung entdeckt.
Moment, das heißt, das eigentliche Ziel des Wettlaufs, das war nur die Eintrittskarte für eine viel größere Entdeckung?
Im Grunde ja. Es war ein Zufallsfund, aber einer, der nur durch diesen extremen Ehrgeiz möglich wurde. Niemand hat nach Supraleitung gesucht.
Aber indem er dieses technische Ziel verfolgt hat,
hat er die Bedingungen geschaffen, unter denen sich ein fundamentales Naturgesetz gezeigt hat. Die Supraleitung hat die Physik revolutioniert. MRT-Scanner im Krankenhaus, Teilchenbeschleuniger, all das basiert darauf.
Fassen wir die Reise also nochmal kurz zusammen. Von den ewigen Gasen über die entscheidende Idee der kritischen Temperatur bis zu diesem gefährlichen Wettstreit zweier Rivalen.
Ein Wettlauf, der nicht nur am Nullpunkt endete, sondern als Bonus eine der wichtigsten Entdeckungen des 20. Jahrhunderts hervorbrachte. Und das wirft für mich eine letzte Frage für dich auf. Dieser Wettlauf zeigt ja, wie Besessenheit zu Revolutionen führen kann. Welches unerreichbare Ziel jagen Forscher wohl heute mit derselben Leidenschaft und vielleicht auch mit der Hoffnung auf so einen unerwarteten Zufallsfund?